Wir haben heute schon viel gehört und natürlich auch den Segen Gottes genießen können. Vormittag hörten wir von der Demut. Weißt du, ich habe so wirklich zugehört, habe gedacht, ohne die geht's doch gar nicht. Das Zusammenleben der Kinder Gottes, wenn Demut fehlt, funktioniert es sehr, sehr schlecht. Und das hat der Bruder uns so schön bewiesen und gezeigt. Wie wirklich etwas von Gott kommt, das, was unter uns Menschen so fehlt, wirklich fehlt. Auch Nachmittag sprach der Bruder über das Haus Gottes, über die Ordnung, so einige Dinge. Und man muss sagen, dass ohne Demut auch das nicht funktioniert. Wenn man sich nicht will unterordnen, zeigt man, dass es an Demut fehlt. Aber wenn man sich fügt, funktioniert alles gut. Und das brauchen wir. Wirklich schöne Gedanken, die uns ermutigen, die uns zeigen, die uns zurechtweisen, die zu uns sprechen. Und ich habe mich zu meinem Teil auch Gedanken gemacht. Was bringe ich hierher zur Lagerversammlung? Weißt ihr, wir kommen ja zur Lagerversammlung, um Gott zu erleben, nicht? Das ist etwas Schönes, was Besonderes. Und wir können sich so schön erinnern an die vergangenen 2 Jahre, wo Gott uns doch wirklich gesegnet hat miteinander und die Gemeinschaft mit Kindern Gottes, das tut so bereichern. So. Kurz vor Abfahren haben wir dann mit einigen Geschwistern gesprochen, bei denen es nicht geklappt hat, dieses Jahr hier beizuwohnen. Und sie haben so ein Bedauern ausgesprochen. Ach, das tut uns so schade, dass wir dieses Jahr nicht können dabei sein. Irgendwie, es wird uns was fehlen. Und wirklich, das ist so. Und wenn wir doch den Segen Gottes erleben wollen, dann müssen dazu auch bestimmte Werkzeuge sein. Und das sind einige von uns. Wir werden gesegnet durch die Lieder, die wir gemeinsam singen, auch durch die schönen Vorträge der Chör. Auch die Kinder haben es so gut gemacht heute. Wir werden gesegnet durch gemeinsames Beten zu Gott, auch nicht zuletzt durch das Wort. Etwas Schönes. Und ich habe mir Gedanken gemacht, lieber Gott, wenn ich doch erwarte diesen Segen und der muss irgendwie durch jemand kommen, jemand muss das aussprechen und du es salbst, du es gibst, das man im Herzen, in der Seele aufnehmen kann, was bringe ich mit? Immer wieder habe ich mir so Gedanken gemacht und bin stehen geblieben, irgendwie hat mir Gott das auf den Herzen gelegt, sich anzuknüpfen an den Gedanken, was ich vergangenes Jahr gesprochen habe. Ich werde vielleicht kurz erinnern, den Gedanken. Also mein Gedanke war Wahl eines Ältesten in der Morgenszeit. Und da haben wir durch die Schrift gesehen, wie Gott Petrus erwählt hatte, wie in besonderer Weise er Paulus berufen hatte. Und dann später ganz anders wieder Timotheus zum Werke gekommen ist. Und schon ganz anders Titus. Und bei dem allem habe ich mir hier so Gedanken gemacht. Das Werk, das besteht ja nicht nur durch führende Persönlichkeiten. Auch die brauchen sehr viele Mithelfer, die es eben auch beitragen. Und dann habe ich mich so die Frage gestellt, was haben doch damals die mithelfenden Prediger gemacht? Lässt sich aus der Schrift das herauslesen? Und dann wollte ich über diesen Gedanken auch und so manches teilen. Aus biblischen Gestalten, die wir betrachten, können wir besser verstehen die damalige Zeit, ihre Herausforderungen, Probleme, die gekommen sind und vieles mehr. Und ich denke, dass wir dadurch auch uns selber mehr verstehen können und sehen können, wie sie mutig waren und wie sie Opfer gebracht haben, was es ihnen gekostet hatte. Und uns kostet es auch manches Mal, eine Entscheidung zu treffen, durch etwas zu gehen. Ich lese uns ein Wort, also wir kommen hier wieder zu Titus Brief. Kapitel 3 möchte ich uns hier lesen. Titus Brief, Kapitel 3, Vers 13, 14. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos riss er sorgfältig aus zur Reise, damit ihnen nichts fehle. Aber auch die unseren sollen lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo es nötig ist, damit sie nicht fruchtlos bleiben. Also mein Hauptgedanke heute ist Zenas und Apollos. Obwohl wir darin sehr viel Gedanken sehen werden, betrachten werden. Unsere Geschwister, die kennen schon das, weil wir bei Betrachtung des Titusbriefs schon so waren und durchgegangen sind. Aber ich habe schon auch so manches dazu getan, was zu diesen Gedanken besonders passte. Also zuerst Zenas. Also ein Name, der nur einmal in der Bibel vorkommt. Mehr findet man nichts hier in der Bibel davon. Ist sehr wenig, um eine Vorstellung sich zu machen von einem Menschen. Dann habe ich natürlich gesucht und habe herausgefunden, dass es eine Abkürzung ist. Der volle Name, der heißt Zenodoras. Und übersetzt auf Deutsch, Geschenk von Zeus. Zeus ist eine Gottheit von Griechen. Ja? Also, dadurch kennen wir sich schon Vorstellung machen, ja? Irgendwie griechischer Name. Es sollte ein Grieche sein. Aber was verwirrt er? Was hat er jetzt zusammen mit dem Apollos, den Juden, wie wir gelesen haben? Noch was hier verwirrt: Schriftgelehrte. Schriftgelehrte. Dieser Name ist uns so bekannt, ja? Wenn man so liest, die Evangelien, immer wieder von Schriftgelehrten die Rede ist. Ja? Und hier finden wir, dass dieser Zenas oder Zenodoras ein Schriftgelehrter ist. Nun, ich habe versucht, natürlich auch verschiedene Übersetzungen zu lesen und mir die Vorstellung ein bisschen mehr zu machen. Und dann habe ich bei Menge gefunden, also, der schreibt Zenas, den Gesetzesgelehrten. Genauso spricht auch Elberfeld die Übersetzung. Gesetzesgelehrte oder Schriftgelehrte ist ja eins. Und in Klammern fügt er hinzu den Juristen. Und dann, aus dem, wie viel ich so ein bisschen Englisch kann, habe ich englische Übersetzung versucht dazu zu ziehen und habe rausgelesen, dass Englisch es übersetzt Lawyer. Es heißt Anwalt oder Rechtsanwalt. Und dann, das hat mir immer wieder Gedanken gemacht, interessant, als ob es will sagen, das ist einfach ein Rechtsanwalt in diesem Land, so gesehen. Ja, man kann so denken. Und dann habe ich geblättert in die Evangelien. Nein, die Schriftgelehrten, die werden auch Neuer genannt. Also das gleiche Wort gebraucht. Man kann das verbinden. Und so auf der Suche immer wieder habe ich mir Gedanken da gemacht, was das sein kann, wie man das verbindet. Und hier noch dazu, dass Paulus selbst sagt und nennt ihm einen Schriftgelehrten. Doch ein Hinweis, dass es irgendwie mit Juden verbunden ist und dass er die Hochschule der Juden hinter sich hat. Schriftgelehrte, es heißt anerkanntes Studium hinter sich hat. Und dann kommt die Frage, wieso, wie kann man das verbinden? Ich habe mir da anders nicht zurechtgefunden, als zu denken, dass Zenas konvertiert ist zu Judentum. Dann kommen da noch einige Fragen, die man sich stellt bei der Betrachtung. Ich habe jetzt so gedacht, naja gut, man weiß, wenn man so liest, als ein Schriftgelehrter zu werden, bedeutet viele Jahre im Studium zu sein. Viel mehr, als wir hier in Deutschland haben. Ich habe da was gelesen, mit 40 kriegen Sie den Titel. Ob es stimmt, weiß ich nicht, ich habe das gelesen nur. Und wenn doch so viele Jahre da sind, wer hat das finanziert, kommt auch die nächste Frage, ja? Als junger Mann, gut, man könnte denken, dass die Eltern das finanziert haben, aber die Zustimmung, wenn die Eltern nicht zustimmen, wie kann das laufen? Kommt man zum Ergebnis, habe ich für mich gedacht, wahrscheinlich sind noch die Eltern konvertiert zu Judentum. Und zwar, wo Zenas Kind war. Nicht vorher, sonst möchten sie ihm so einen Namen nicht geben, sondern wo er schon auf der Welt war, so kann möglich sein, dass sie schon konvertiert sind zum Judentum. Und natürlich waren sie eifer dabei, dass sie die richtige Religion gefunden haben und haben das finanziert und er ist zu einem Schriftgelehrten ausgebildet worden. Und nachdem er fertig war mit dem Studium, dann kam Jesus ihm auf den Weg und hat einen Strich gemacht. Mit allem dem, was er sich Vorstellung hat gemacht. Und er bekehrte sich zu dem Herrn. So die Geschichte, so kurze Vorstellung, wie das sein könnte. Nun, das Weitere, Apollos. Nun, wenn man an Apollos denkt, oh, dann denkt man, ja, wir haben da mehr. Man kann sich mehr Vorstellung machen als von Zenas, ja. Da hier vielleicht Vermutungen und bei Apollos doch liest man ja vieles, wo man wirklich sich drauf stützen kann. Also wir haben schon ein Einleitungswort gelesen, von dem, dass Apollos ein Jude ist und kommt von Alexandrien. Und diese Stadt in Ägypten, ja, erbaut zu der Zeit von Alexander des Großen und natürlich auf seinen Namen wurde sie genannt. Das war eine sehr berühmte Stadt. Und man kann davon ausgehen, wie das Ganze gewesen ist. Also die Geschichte, die sagt uns, dass in zu damaliger Zeit das die Stadt der Gelehrten gewesen ist. Dort in dieser Stadt war die größte Bibliothek weltweit. Also wirklich, wo viele Unis waren und auch jüdische Schulen waren gewesen. Man sagt, dass in dieser Alexandrien sogar Stadtteile von den Juden gewesen sind. Und irgendwo hat Apollos da auch besucht, eine der Schulen. Steht geschrieben, dass er mächtig in der Schrift war. Er hat unbedingt was besucht. Und ja, er war eben ein gebildeter Mann gewesen. Und Die Frage ist bei dem allem, wenn wir uns hier schon Gedanken machen, wieso das Titus wird genannt als Schriftgelehrte und wie der Apollos nur mächtig in der Schrift. Also Schriftgelehrte ist anerkanntes Studium und wiederum mächtig in der Schrift, Mensch kennt sich aus, aber keine Bestätigung. Und das brachte mir zum Gedanken, möglicherweise, dass er musste das Studium abbrechen. Es ging nicht weiter. Wir lesen hier in der Apostelgeschichte, wie mutig er gewesen ist, ja? Von dem, wie er sich nicht scheute aufzutreten und bewies immer wieder aus der Schrift, dass Jesus Christus sei. Er hat sich wirklich ausgekannt in dem Alten Testament. Und ja, aber nicht anerkanntes Studium. Und ich denke so, dass zu dieser Zeit, als er mehr wie die Hälfte schon in der Schule gewesen ist, dass er Christus begegnet hatte. Und dann eine Wendung gemacht hat. Er bekehrte sich von Herzen und brennte im Geist. So lesen wir eben. Wir haben jetzt mehr, wo wir eine Stütze für unsere Gedanken finden können. Und wahrscheinlich bekam er so einen Gegenwind, dass er musste die Schule verlassen. Er musste fliehen. Und dann kam er jetzt und suchte Begegnung mit Christen. Und jetzt in Ephesus, da kommt er eben mit Priscilla und Aquila zusammen. Und die weisen ihm besser den Weg. Ebenso die Geschichte von dem allem. Und wir können uns hier so Vorstellung machen, wie das Ganze gelaufen ist. Nun, hier sehen wir, dass diese beiden zusammenarbeiten. Hier auf Kreta. Die machen da was. Und interessant ist, Jude und Grieche arbeiten zusammen. Könnt ihr euch das vorstellen? Kaum kann man sich das vorstellen. Und dennoch arbeiten sie zusammen. Und da ist, bestätigt sich die Vermutung, dass Zenas konvertiert ist zu Judentum. Er war bekannt mit ihren Bräuchen, Sitten und allem, deren Gesetz, also Schriftgelehrte. So könnte man sagen. Weißt ihr, und dann habe ich noch rausgelesen, dass die, was konvertiert sind, die gleiche Rechte bekommen wie die Juden. Keine Ausnahme. Also die wurden sehr freundlich aufgenommen bei den Juden. Und deswegen bestätigt sich auch, dass es möglich war, dass er diese Ausbildung konnte machen. Nun, wir sehen hier, dass sie eine wichtige Arbeit getan haben. Und Apostel Paulus sich sorgt um diese zwei. Ja, und sagt doch Titus, der da jetzt zuständig gewesen ist, also seht zu, dass sie auf der Reise alles Nötige haben. Wahrscheinlich mussten sie auf den anderen Ort kommen, manche Übersetzungen sagen, auf die Winterreise sogar, also mit Beschwerden und so weiter. Also sie mussten mit allem Nötigen versorgt werden. Und hier kriegen wir den Wink, können wir verstehen, dass diese zwei, auch viele andere, die damals im Reiche Gottes gearbeitet haben, sie waren komplett angewiesen auf die Unterstützung der Geschwister, besonders reisende Prediger, die von Ort zu Ort gefahren sind und gearbeitet haben. Also daraus können wir entnehmen, dass eben Apollos sehr reisewillig war. Also, wir haben da gelesen, er war in Korinth, möglicherweise in andere Gemeinden war er gewesen und jetzt war er hier auf der Insel. Nur zu Korinth wollte er nicht reisen. Interessant. Ich lese diese Schriftstelle. Weißt ihr, als wir solche Schriftstellen so antreffen, sie können manches Mal uns auch verwirren. Mich eine Zeit lang auch. Ich wusste nicht, was ich denken soll über diese Schriftstelle. Und dann später kam doch mehr Licht über diese Schriftstelle. Danke. Also in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 12 lesen wir. Hier ist Folgendes. Von Apollos, dem Bruder, aber wisset, dass ich ihm sehr viel ermahnt habe, dass er zu euch käme mit den Brüdern. Und es war durchaus sein Wille nicht, dass er jetzt käme. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Ich habe längere Zeit, soweit die Schriftstelle. Ich habe eine Zeit lang gedacht, also Apollos ist so ein Mann, er lässt sich schlecht sagen. Hier bittet ihm Apostel, nun fahr doch dahin. Nein, er tut es nicht. Weißt du, da habe ich gedacht, naja, es gibt Menschen, die sich schwer sagen lassen. Später musste ich die Meinung ändern. Und was sich hieraus zeigt, was wir noch dazu können lesen, dass wir haben das in der Einleitung gelesen, dass Apollos nach Korinth gefahren ist. Also wir wissen aus Apostelgeschichte 18, dass die Gemeinde da entstanden ist in Korinth und Apostel Paulus war da ermutigt, das Wort Gottes zu bringen. Er bekommt da sogar eine Vision. Wir können davon in Apostelgeschichte Kapitel 18 lesen, Verse 9 und 10, die zeigen das. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber dort 1 Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also die Gemeinde, die ist dort entstanden und jetzt brauchte sie natürlich eine Unterstützung. Apostel Paulus ist auf anderen Ort gereist und hier musste wir werden. Und dann lesen wir eben am Ende des Kapitels, dass er nach Korinth geht und hat sie wirklich unterstützt, kräftig und versucht zu beweisen durch den alten Bund oder Alte Testament, dass Jesus der Christus sei. So auf die Art. Von Apollos lesen wir auch, er war sehr redegewandt. Also er konnte gut reden. Weißt ihr, wenn so eine Art Menschen nicht aufpasst, kann es schnell werden, dass er Anhänger kriegt. So war es mit Apollos geworden. Er hat ein bisschen nicht aufgepasst, nicht weil er das so wollte, sondern er war unerfahren. Und man sieht, zu der Zeit gab es Schwankungen in dieser Gemeinde hin und her, hin und her. Also das lesen wir auch, wer nachschlagen will, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 12. Und da lesen wir, dass in dieser Gemeinde Parteiungen entstanden sind. Es war wirklich schwierig gewesen. Also 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 12. Ich sage aber davon, dass unter euch einer spricht, ich bin Paulus, der andere, ich bin Apollos, der dritte, ich bin Kephas, der vierte, ich bin Christus. Also hier haben sich 4 Parteien schon gebildet. Ja? Einer hängt dem an und einer den und nicht wirklich, nur eine kleine Zahl, die haben sich als Christen, sie bleiben an Christus und die anderen irgendwie so geteilter Meinung gewesen sind. Ja. Und Apollos, der war dabei. Ich denke, dass er die erste Zeit auch nicht merkte, was sich tut. Vielleicht ließ er auch eine Zeit lang auch die Schmeichelworte geschehen. Wenn jemand sich anhängt, hört man Verschiedenes. Und er merkte das nicht, eine Zeit lang. Doch später, wo er sah, was aus dem Ganzen wird, mit einmal war er aufgewacht. Ich habe schon gedacht, vielleicht hat ihm Titus was gesagt, dass der zu der Zeit da gekommen ist. Und wir haben das damals schon, vergangenes Jahr, gesehen, dass durch Titus wirklich alles geschlichtet wurde. Der eine besondere Gabe der Diplomatie besaß. Der konnte das irgendwie hinkriegen. Und jetzt ist Apollos aufgewacht. Und ich habe mir jetzt so vorgestellt, also wenn man liest liest das, was wir gelesen haben im 6. Kapitel, ist Apollos geflohen von Korinth. Er hat sich selbst geschämt, was aus diesem Ganzen geworden ist. Und dass jetzt Parteien kommen. Und aus dem Grund wollte er jetzt nicht mehr zur Korinther Gemeinde. Also das zeigt sich, das Gegenteil gerade von Apollos, was ich vorher von ihm dachte. Ich dachte, ihm fehlt die Demut, er lässt sich schwer sagen. Und hier sieht es aus, wie es ihm peinlich ist, dass durch ihn sowas kommt. Und er hat entschieden Stellung genommen, mit Apostel Paulus zusammenzuarbeiten und weiter mit ihm zu bleiben. Das sehen wir eben hier durch Titus' Brief, in dem wir lesen, wie er sich sorgt um Zenas und Apollos. Also, so könnte man sich vorstellen, wie das Ganze eben gewesen ist. Und hier sehen wir, dass diese zwei zusammenarbeiten. Nochmal beweist es seine Demut, auch von Zenas. Sie haben sich wirklich zu Gott bekehrt und wollten von Herzen Gott dienen, für ihn arbeiten und taten das Beste. Diese Geschichte, wenn man so anschaut und sich Gedanken macht, die zeigt uns, wenn man nicht aufpasst, was werden kann. Deswegen fand ich heute diese Botschaft so interessant, auch von Demut, wie wir sie alle brauchen und aufpassen müssen, um miteinander recht umzugehen, um kennen einander tragen, miteinander recht umgehen. Das ist so wichtig unter dem Volk Gottes. Noch was interessant war gewesen, ich war letzten Sonntag in Pforzheim und ich sprach über den Gedanken Demut. Und das tut sich so verbinden, das fand ich schön, dachte ich, dass die gleichen Gedanken immer so kommen und das uns so zusammenbindet. Nun, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, welche Arbeit haben diese gemacht auf der Insel? Heute, normalerweise sucht man sich eine Insel aus, um Urlaub zu machen. Aber bei ihnen war es nicht der Fall gewesen. Keinen Fall. Sie haben sehr eine große Arbeit getan, die Apostel Paulus einfach, weil er eine Persönlichkeit ist, nicht schaffen konnte. Es müssten andere noch mithelfen. Und diese mithelfende Arbeit, diese mithelfende Prediger, die haben diese große Arbeit geleistet. Also wir haben ja gelesen, dass er beredsam war und er konnte den alten Bund auslegen wie kein anderer. Das ganze Problem lag ja damals, wir kennen das, wenn wir Bibel lesen, davon, dass die Juden immer wieder in christlichen Gemeinden drin waren und haben versucht, ein bisschen christlich zu sein und das ganze Gesetz zu halten. Und haben versucht, immer zu beweisen, Gesetz ist wichtig. Die Heiden, die müssen das Gesetz halten. Und da kam der Streit. Und weißt ihr, Apostel Paulus, ja wie, wenn man das zulässt, das ist ein verkehrtes Evangelium. Okay, die Juden, die so gewohnt sind und ihres Gewissens, also ihnen ist nicht erlaubt anders, die sollen so machen, aber doch nicht die Heiden aufbürden. Weißt ihr, das ist so eine Arbeit, die nicht auf einmal getan wird. Also da müssen wirklich so, ich habe mich so vorgestellt, wie das Ganze gelaufen ist. Heute nennen wir Bibelkurs oder Seminar, biblisches Seminar so gesehen. Was sie damals gemacht haben, außer die gewöhnliche Gottesdienste Sonntag, so gesehen, haben sie dabei noch andere Arbeit gemacht. Also Aufklärung des alten Bundes. Sie haben den Leuten aufgeklärt und gezeigt, dass Christus aus dem Gesetz kommt. Versteht doch, liebe Leute, dass es von da kommt und erklärt, bewiesen. Nicht umsonst steht geschrieben, und er bewies durch die Schriften, dass Christus kommt, von dort verheißen. Und sie haben ihre Arbeit sehr, sehr gut gemacht. Natürlich gab es dann noch andere Mithelfer. Wir haben ja nur so einen Auszug für zwei dieser Mitarbeiter, die so mitgeholfen haben, aber da gab es noch andere. Und weißt ihr, das wurde überwunden. Das ist immer weniger geworden, immer weniger geworden. Und wenn man die Sendschreiben so liest in Offenbarung, dann findet man was? Na, die Probleme, die wurden gar nicht angesprochen. Oder teilweise vielleicht wo an die sieben Gemeinden. Da gab es andere Probleme, andere falsche Lehren kamen. Aber dass man die Heiden sollten das Gesetz halten, war weg. Es wurde überwunden. Durch diese regelmäßige Arbeit, die betrieben wurde in den Gemeinden. Und so sind sie gereist. Sie waren hier nicht geblieben. Also sie haben sich fertig gemacht zur Reise, um weiter anderen Ort zu fahren und den Leuten weiter aufzuklären und zu zeigen, das ist so eine wichtige Arbeit. Also es liegt nicht nur in dem, dass man den Leuten das Evangelium sagt und dass er geglaubt hat, dass Christus für ihn gestorben ist, dass Blut vergossen ist für ihn und dass er sich zu bekehren hat und er das tut. Aber verfestigen, gründen, stärken, das ist so wichtig, dass wir gewurzelt werden, dass es einfach unmöglich ist, das rauszukriegen aus der Seele. So muss es werden in den Menschen. Und das ist Arbeit alles. Die muss getan werden, auch heute. Heute, wenn man so schaut, ist ja alles offen. Man sagt heute, wenn du eine Frage hast, frag doch bei Google. Und das tun sehr viele. Wir nutzen diese Gelegenheiten und so. Aber wenn es kommt auf die Fragen, biblische Fragen, und wenn es auf die Lehre kommt, kann man bei weitem nicht allem vertrauen, was wir aus Internet rauskriegen. Es geht nicht. Also hier muss wirklich vertieft studiert werden, dass man bleibt an dem, was wir übernommen haben. Weißt ihr, man merkt zu unserer Zeit, dass es irgendwie bisschen so eine Verachtung geht gegenüber der Brüder der Abendzeit. Das merkt man immer wieder, liest man das ab. Aber das ist Unrecht. Weißt ihr, wenn man das in unserer Zeit manche Dinge nicht reinbringen kann, dann lassen wir doch liegen. Aber die Lehre, die haben wir doch von da. Sie haben uns das Licht gebracht. Und da sollten wir dran halten. Diese wichtigen Punkte, gerade was Lehre betrifft, da sollten nicht gerüttelt werden. Es gibt Dinge, die man nicht darf rütteln, sonst gehst du schief. Es wird dir nicht gut gehen in der Seele. Und deswegen ist so wichtig, wenn wir so reinschauen, ja, die Arbeit, die getan wurde. Und heute muss auch noch getan werden. Wir sprechen heute immer wieder, wenn wir zur Brüderbesprechung zusammenkommen, von dem, wie notwendig sind die Bibelkurse und wie notwendig sind gewisse Seminare, dass man vertieft sich befasst mit den Lehren und dass man die Bibel wirklich tiefer studiert, sie versteht und sie besser nutzen kann. Weißt du, aber vieles kann doch auch gemacht werden in der Gemeinde, oder? Ich muss manches Mal denken, wir verpassen einfach manche Dinge. Weißt du, was mir so einkommt? Warum besuchen die Geschwister so wenig Mittwoch? Sonntag da, Mittwoch nein. Okay, man versteht doch das, man schichtweise arbeitet und. Aber wie viele bleiben einfach, weil man ein bisschen müde ist oder einfach schlechte Laune hat, heute gehe ich nicht und vieles mehr. Manches Mal denkt man, das ist doch eine Gelegenheit, dass man, da gibt es doch so vieles. Es gibt doch Dinge, die man Sonntag einfach nicht haben kann. Und die hat man eben Mittwoch. Weißt du, es gibt doch Probleme, die man Sonntag vielleicht nicht sagen kann. Ja? Weil fremde Leute dazukommen, ja, und dann, sie werden es eben nicht verstehen, sagt man das Mittwoch, das Problem, und betet dafür. Ja? Das ist doch so eine schöne Gelegenheit, dass man zusammen betet. Aber wir nennen doch gerade auch Mittwoch, dass dies nicht nur Gebetsstunde ist, sondern was? Bibelgebetsstunde. Und darauf müssen wir uns auch so anhalten. Das muss irgendwie anders genutzt werden. Weißt ihr, das ist doch hier auch so eine Gelegenheit, dass junge Menschen sich entwickeln. Wir versuchen da immer wieder, wo jemand dran zu ziehen und auch die Jugendlichen, ich weiß auch, Pforzheim macht das auch, dass wenn sie kommen von Jungbibeltage, dass sie Berichte machen, das tut auch ihnen gut, aber auch die anderen wirklich. Und man entwickelt sich dadurch. Dann versucht man auch, junge Menschen ranzuziehen, und dann denkt man, was für ein Prozess ist das. Wenn zum Beispiel jemand muss mal von Gott berufen werden, dass es so langsam vorangeht, so langsam, bis aus dem Menschen etwas wird. Immer wieder beobachtet man junge Menschen, dass sie mit Eifer so anfangen. Manches Mal kommen sie von Jungbibeltage, sie sind recht Flamme. Sie möchten alles tun, ja, da fangen sie an und dann bringen sie auch schöne Botschaften. Und dann mit der Zeit irgendwie kühlt das so ab und wird langsam weniger, weniger, weniger. Und dann kommen die zeitlichen Probleme dazu, ja, da ist vieles sowas, ja, man muss eben heiraten, man muss Kinder erziehen, man muss Haus bauen und so geht es. Beschäftigt man sich mit diesen Dingen und das Geistliche, das bleibt leider auf der Strecke. Weißt du, und wenn einmal die Zeit verpasst ist und ein Mensch anfängt, zum Beispiel er ist aufgewacht, Mitte der Jahre, wenn er 40 oder noch mehr ist, ja, die beste Zeit ist leider weg. So, weißt du, so tief graben in der Schrift, es zu verstehen und sich Gedanken machen, rausholen, was wirklich der Grund ist, nicht so oberflächlich. Das kann man wirklich mit frischem Gemüt, dann, wenn man jung ist, man lernt voneinander und nimmt zu. Und wenn der Mensch in Demut bleibt, wird Gott ihn auch gebrauchen. Das sind so alles Möglichkeiten, die eben auch Mittwoch kennten, gemacht werden. Nun, man muss sagen, dass viele Menschen zum Gottesdienst Mittwoch nicht kommen. Nicht, weil sie nicht können, aber es ihnen auch manchmal langweilig ist. Das muss man auch sagen. Und weißt du, ich habe mir so Gedanken gemacht, wie macht man das doch besser? Wie macht man das besser? Naja, man kann auch die Gabe, die du hast von Gott, auch nicht überspringen. So eine hast du von Gott, mit die wirkst du. Mehr kannst du nicht, ja? Aber wenigstens das nutzen, was Gott dir gibt. Wir versuchen, den Mittwoch zu gestalten, wirklich nacheinander so durchgehen, ja? Zum Beispiel einen Brief nach dem anderen und so vertieft durchgehen. Wie viel Gott uns gegeben hat, haben wir auch an der Offenbarung dran gehalten, und so ist doch eine gewisse Möglichkeit. Und es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich weiß, in anderen Gemeinden werden die Lektionen von Kanada auch gelesen und auch sich Gedanken gemacht, ist auch eine Möglichkeit, dass man textweise einen Gedanken nach dem anderen durchgeht. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Jedenfalls, ich möchte hier auch die Brüder, die am Wort sind, ansprechen, dass man sich vertieft Gedanken macht. Weißt ihr, das ist so wie der Prediger denkt, naja, Mittwoch, ich weiß doch, da kommen ein paar Leutchen. Soll ich mir so Mühe geben? Und schon dahin. Und wieder, die Leute denken, naja, Mittwoch, naja, es reicht doch, wenn ich Sonntag komme. Da wird sowieso langweilig sein. Weißt du, aber Gott dienen, langweilig, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, das passt nicht rein im Christentum. Da sollten wir schon mehr sich Gedanken machen. Ich habe da einmal was gelesen von einem Bergführer. Also weißt du, der hatte eine Gruppe Leute und dann führte sie in die Berge und erzählt. Und irgendwie, er mochte so sehr diesen Beruf. Und er war so dabei, so geistesgegenwärtig und so, man merkte, dass seine Gefühle dabei sind, und erzählte den Leuten so und so, hat es getan, Jahr für Jahr, und sind mehrere Jahre vergangen. Und dann später ist aus ihm geworden, was? Er war mit Gedanken abwesend, aber hier hat das Gleiche immer noch geredet. Ja? Und die Leute, ihnen war es langweilig, weil er nicht dabei war. Ja? Wir hören zu und hören doch nicht zu. Und so kann es auch mit dem Christentum werden, dass man langsam so weit kommt, man redet, aber man spricht, man kann vielleicht auch von mir beten und doch nicht dabei sein. Das sind so Gedanken, Anregungen. Weißt du, wie wichtig das ist, dass auch Mittwoch, nicht nur Sonntag, dass wir uns Gedanken machen, naja, Sonntag, da muss alles wirklich ordentlich zugehen und wir legen mehr Mühe an, aber auch Mittwoch der liebe Gott dabei sein sollte. Es ist doch die Gebetsstunde, es wird doch gerade in Mittwoch alles getragen durch die Gebete, dass Gottes Segen auch weitergeht, ja. Und dass wir uns Gedanken machen für unsere Ortsgemeinde, aber auch Gedanken machen auf andere Orte, dass wir gemeinsam ein Werk sind und wünschen und beten, dass es überall gut gehen möchte. Und Gott kann sich auch heute noch offenbaren. Meint er, hat sich geändert? Überhaupt nicht. Er wartet, dass wir zu ihm fliehen. Und das möchte uns Gott geben. Weißt ihr, man kann doch vieles machen. Es ist von uns abhängig. Ich habe schon öfters gesagt bei uns, ich stelle mir immer so vor, eine Gemeinde ist so wie eine Familie. Dieses Bild, das blieb mir so im Gedächtnis, was ich so immer wieder gesehen habe in Kasachstan, dass nach dem Arbeitstag, ich sehe viele Männer, die eilen nicht nach Hause. Die wollen nicht. Die spielen Domino und trinken da Alkohol, was weiß ich. Irgendwie, aber was will ich da? Weißt du, das zeigt doch, dass das Leben nicht klappt. Das Eheleben funktioniert schlecht. Aber wenn man sich beide Gedanken macht, und vor allem die Frau, die ist zu Hause. Und da denke ich, liegt vieles wie eine Frau doch ihres Nest anziehend macht. Von dem ist sie abhängig. Dass der Mann und auch die Kinder gerne nach Hause eilen. Sie warten nicht ab, können kaum abwarten, bis Schluss ist und dann kommen sie nach Hause. Weißt ihr, anziehend machen, genauso die Gemeinde. Wie macht man das? Es kommt mir immer wieder in den Sinn, wie könnte man das besser machen? Ich denke, man muss dafür beten. Lieber Gott, schenk doch Weisheit. Gib, was von mir abhängig ist, das Beste zu tun und dass es wirklich anziehend wird. Und da wird es auch dem Werke besser gehen, der Gemeinde besser gehen. Und das möchte uns der liebe Gott doch geben. Amen.